Willkommen bei einer neuen Folge Junge Psyche. Heute geht es um ein Thema, das vielen Familien Bauchschmerzen bereitet. Die Schulangst. Wenn der Schulweg plötzlich zur Riesenhürde wird, der Kontakt zu Mitschülern schwierig ist oder schon beim Gedanken an Mathe der Magen rebelliert. Bei all diesen Dingen fühlen sich Kinder und Jugendliche und auch Eltern schnell überfordert.
Wir sprechen darüber, wie Schulangst entsteht, woran ihr sie erkennt und welche Tipps und Tricks Eltern und weiteren Wegbegleitern helfen, Kinder Schritt für Schritt zu stärken und ihnen wieder Mut zu machen. Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Junge Psyche – Aufwachsen verstehen.
Dem Podcast aus der Welt der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie.
Mit Samra Fazlic.
Und Mila Uljawi. Liebe Leute, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge.
Hallo, da sind wir wieder.
Wir haben uns so sehr darüber gefreut, was wir für tolles Feedback bekommen haben zu unserem Podcast und wie die Reaktionen so waren. Und wollten erstmal jetzt, wo wir uns ein bisschen gesammelt haben, ein ganz herzliches Dankeschön rausschicken an euch. Echt,
ja,
vielen Dank.
Dankeschön. Tut gut, ne?
Ja, definitiv. Ja. Wir wussten ja gar nicht, wie wird das so aufgenommen, ne? Wie finden die Leute das so? Aber wir haben echt super Feedback gekriegt, ne?
Ja, ein bisschen schräg war es, weil wir einfach vorher so für uns aufgenommen haben und überhaupt keine Idee hatten, wie kommt das überhaupt dann an bei den Leuten da draußen. Und umso schöner ist es. Also wir haben ja von Kolleginnen und sowieso von den ZuhörerInnen Feedbacks bekommen und ist richtig toll, tut richtig gut.
Genau, und wir möchten euch auf jeden Fall nochmal ermuntern, uns Themenwünsche zu schicken. Ein paar haben wir schon bekommen. Wir freuen uns über jeden weiteren und gehen da dann auch gerne drauf ein. Also bitte via Instagram senden und dann können wir uns damit befassen.
Ja, finden wir richtig toll, weil wir werden das alles schön ablaufen. Ich will nicht abarbeiten sagen, weil das klingt so anstrengend, weil es wirklich Spaß macht.
Ja, allerdings.
Genau, und heute sind wir wieder da mit einer neuen Folge.
Genau, heute haben wir uns ein Thema überlegt, das sehr viele Menschen beschäftigt und das bei uns beiden, wie wir festgestellt haben, in den Praxen mit den größten Anteil an Gründen für eine Therapie ausmacht. Also wir haben alle beide viele Menschen in der Praxis, die mit diesem Thema zu tun haben. Es handelt sich nämlich um das Thema Schulangst. Und die Schulangst ist interessanterweise gar keine alleinstehende Diagnose für sich, die wir so vergeben, sondern es ist etwas, was mehr so als Symptom vorkommt. Also natürlich als Hauptsymptom, das total beeinträchtigend ist und das Leute wirklich auch sehr, sehr belastet. Aber die Schulangst an sich ist eine Folge oder ein Bild, das auftritt, weil dem andere Ängste zugrunde liegen. Und vielleicht magst du mal erzählen, Samra, was das so für Ängste sein können.
Also es gibt zahlreiche Ängste, die dem zugrunde liegen können, dass am Ende dann das Kind nicht zur Schule geht. Weil das ist das, wenn wir sagen Schulangst, dann meinen wir genau das. Also das Kind geht nicht zur Schule.
Es möchte zumindest nicht zur Schule gehen.
Genau. Und dann gucken wir hin oder dann gucken auch Eltern hin, was für Gründe könnte es denn geben, dass das Kind nicht zur Schule geht. Und ja, es kann eine Trennungsangst sein. Das heißt, dass das Kind sich schwer trennt von den Eltern. Ganz häufig beobachtet, so in den ersten Schuljahren, weil die Kinder ein bisschen jünger sind, manchmal auch erst nach dem Übergang aus dem Kindergarten, so wenn das Kind eingeschult wird, dass das Kind morgens über verschiedene Symptome klagt und nicht zur Schule will. Und im Gespräch dann erst herauskommt, dass vielleicht dieses Kind sich dann Sorgen macht, was mit den Eltern ist in der Zeit. Das fällt so in die Richtung der Trennungsangst. Des Weiteren gibt es die soziale Angst, das ist die Angst vor Bewertungen. Was genau bedeutet das? Also vor Bewertungen der Mitschüler, der Lehrer. Und zwar geht es dabei um die Bewertung der eigenen Person. Also keine leistungsbezogene Bewertung, die es auch gibt, also eine Leistungsangst. In dem Fall der sozialen Ängste geht es eher darum, dass man sich nicht so wohl fühlt, wenn andere mitkriegen, wie man so ist. Das heißt, man macht sich Sorgen, wie finden die mich denn so? Sehe ich dumm aus? Sehe ich doof aus? Sehe ich hässlich aus? Wenn ich was sage, lachen die über mich? Also es gibt die Befürchtung in die Richtung, dass das alles passiert. Und dann gibt es eine große Angst, die entsteht.
Und man muss ja auch ehrlich sagen, dass in bestimmten Altersgruppen das ja auch gar nicht so weit hergeholt ist, ne? Mhm. Also gerade so, ich sag mal, Orientierungsstufe beziehungsweise dann 7., 8. Klasse. Na klar, da ist natürlich auch die Pubertät in vollem Gange und in der Regel fliegt da das Konfetti, wenn irgendwer irgendwas Falsches sagt.
Ein bisschen alberner als sonst.
Genau.
Ja, das sind berechtigte Ängste auch hier und da. Die sind allerdings dann so stark ausgeprägt, dass sie als Grund ausreichen, dass man gar nicht mehr zur Schule möchte. Und das ist natürlich dann nochmal viel mehr als, ja, ich fürchte mich ein bisschen davor, wie die anderen mich finden, sondern dann ist das wirklich ein massiver Grund. Ja, was gibt's denn noch? Es gibt noch die Angst vor dem Schulweg, davor, den nicht zu schaffen, nicht zu bewerkstelligen. Und der muss auch gar nicht lang und dunkel und verwinkelt sein. Es geht dabei immer um die Wahrnehmung des Kindes. Und wenn man die erfragt, kriegt man manchmal auch fantasievolle Geschichten, was alles so passieren kann auf diesem Schulweg.
Genau, und zu der Angst vor dem Schulweg gehört auch beispielsweise die Angst vor dem Schulbus, die auch häufig dann eine soziale Angst ist, manchmal aber auch etwas mit totaler Reizüberflutung haben kann oder mit oder zu tun haben kann oder mit der Angst, den Bus zu verpassen, der Angst, den falschen Bus zu nehmen, höre ich auch manchmal und so solche Dinge. Ne?
Ja, ja, oder sitzt jemand neben mir? Wer sitzt neben mir? Wo sitze ich? Ja, aus der Welt der Kinderaugen. Also wenn die Wahrnehmung erfragt wird, dann ist es erstaunlich und manch Erwachsener vergisst, was für Befürchtungen man so haben kann als Kind. Machen wir weiter. Es gibt, wie gesagt, die Angst vor dem Schulweg. Dann gibt es auch die Sorge davor, wie mit mir umgegangen wird in der Schule. Also die Angst vor den Mitschülern bis hin zum Mobbing. Ein riesengroßes Thema auch im Praxisalltag bei uns. Und ein riesengroßes Thema generell in dem Feld Schule. Dann des Weiteren auch noch die Angst vor Lehrern. Also nicht nur vor Mitschülern, sondern auch vor Lehrkörpern. Und ich will jetzt nicht ausholen und berichten über Lehrer, die mir so begegnet sind, sei es in meiner eigenen Schulzeit als auch später so durch die Arbeit. Aber sagen wir es mal so, es gibt auch alles an Lehrern.
Absolut. Also es ist, natürlich gibt es ganz viele tolle Lehrer, überhaupt keine Frage. Aber da ist schon die ein oder andere Person dabei, wo man sich fragt, ob das jetzt die richtige Berufswahl war.
Ganz klar. Also das begegnet einem leider viel zu häufig, finde ich.
Mhm. Ja, meine Güte, ein Haufen Ängste, ne, der auftreten kann und der dann in letzter Instanz dazu führt, dass die Schule als etwas Bedrohliches gesehen wird, dass die Schule mit vielen Ängsten verbunden ist und im schlimmsten aller Fälle dazu führt, dass ein Kind oder ein Jugendliches gar nicht mehr zur Schule gehen mag und es vielleicht auch gar nicht mehr tut.
Genau, wie kriegen wir das denn mit, dass sich eine Schulangst entwickelt oder bereits entwickelt hat?
Wie du gerade schon sagtest, häufig tritt es so mit körperlichen Symptomen auf. Dass ein Kind öfter mal Kopfschmerzen hat morgens, Bauchschmerzen, das sind so die beiden Klassiker. Also man sagt ja auch, mir liegt was im Magen oder so. Ne? Also Bauchschmerz ist was bei Kindern wirklich als Form der Somatisierung, wie man das so schön nennt, also ein körperlicher Ausdruck einer psychischen Belastung, kommt der Bauchschmerz häufig vor. Kopfschmerz ist auch oft zugegen, denn Kopfschmerz ist oft ein Zeichen von Verspannung. Und gerade wenn ich in der Schule sitze, belastet bin, die Schultern werden hochgezogen, ich mache mich vielleicht ganz klein, dann ist so diese Verspannung im Nacken, die so über den Kopf drüber zieht, ist etwas, was auch häufig vorkommt und die dann eben auch eine Belastung äußert, die eigentlich psychischer Natur ist. Das heißt, wenn ein Kind öfter bis regelmäßig diese Art von Beschwerden hat und sagt, es kann nicht in die Schule gehen aufgrund dessen. Also wenn es mehr als, keine Ahnung, einmal alle paar Monate vorkommt, dann könnte man vielleicht schon mal das Gespräch suchen und sagen, du, wie ist es denn? Ist denn in der Schule alles in Ordnung? Wie sieht's denn da gerade aus? Und einfach schon mal so ein bisschen vortasten, wie es gerade ist. Und in der Regel werden Kinder ja gern gehört und sagen dann vielleicht auch, wenn sie eigentlich da nicht gerne hin mögen und wenn vielleicht irgendetwas gewesen ist. Nicht alle, manche sagen vielleicht auch, nee, ist alles in Ordnung, es ist wirklich nur körperlich, aber Ja, da muss man dann halt so ein bisschen vorfühlen.
Ganz wichtig dabei ist, genau darauf zu gucken, wie alt ist das Kind? Weil je jünger das Kind ist, neigt es auch eher dazu, körperliche Symptome zu benennen als Angstsymptome, als dass es sagen kann, ich habe da ein Problem mit einem Mitschüler. Natürlich gibt es diese Kinder auch. Also wir reden jetzt nicht von Einzelfällen, die sprachlich super fit sind und ihre Gefühle sehr früh schon benennen können, weil Eltern das auch mitkultiviert haben sehr früh. Darüber sprechen wir gar nicht, sondern wirklich über das 0815-Kind steht morgens auf und sagt, ich habe Bauchschmerzen, ich kann nicht zur Schule. Und dann ist ganz häufig die Frage auch in unsere Richtung, ab wann ist das denn eine Schulangst? Also wenn die dann erzählen, die Eltern, das Kind geht zweimal die Woche nicht zur Schule oder letzte Woche ist das Kind zur Schule gegangen, diese Woche aber nur einmal. Das ist auch super schwierig. Das ist nicht einfach zu erkennen, ist da irgendwas los oder mache ich mir zu viele Sorgen? Sind die unberechtigt? Heißt, da gibt's jetzt nicht den Fahrplan. Es gilt zu beobachten, wie häufig kommt es vor und ist es eher ein Muster, als dass es akut etwas ist. Also die Unterscheidung zwischen akut und chronisch. Ja. Also ist es etwas, was mal vorkommt und ich kann es zuordnen als jeder hat mal Kopf- oder Bauchschmerzen. Oder denke ich echt jetzt schon wieder, wenn ich den Gedanken habe, genau, wenn der Gedanke da ist, dann sollte ich zumindest eins machen, ein bisschen mehr beobachten, darauf achten, das Gespräch zu führen in Richtung Thema Schule. Weil wenn man Kinder direkt fragt, ist da irgendwas passiert? Und wenn nichts passiert ist im Sinne von, es ist ein Ereignis, dann wird das Kind wahrscheinlich sagen, nee, ist gar nichts passiert. Oder
du meinst,
ich hatte Streit.
Wenn nicht die Stimmung, also die Stimmung generell wird nicht benannt, ne? Wenn es jetzt eine bedrohliche Stimmung ist oder eine beängstigende Stimmung oder sowas, dann
oder
wird
Druck.
Es.
Also ganz häufig, wenn Jugendliche das, die das dann häufig besser benennen können, weil die einfach ein bisschen weiter in der Entwicklung sind und schon Dinge besser sprachlich auch zuordnen können, die sagen dann häufiger, dass eine Atmosphäre nicht okay ist. Oder dass es Grüppchenbildungen gibt. Und das klingt ja schon gar nicht so massiv. Es gibt eine Gruppenbildung. Also es gibt die Clique und die andere Clique und ich fühle mich nicht wohl. Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich jetzt als Elternteil frage, was ist denn passiert? Und ich denke, es ist nichts passiert. Es ist einfach unangenehm. Und das reicht oft als Erklärung für Eltern auch nicht aus. Und dann hat man so das Gefühl, entweder muss ich irgendwas erfinden oder es ist halt nichts. Und das ist einfach nicht der Fall. Also es reicht, wenn ich mich nicht wohlfühle. Und bei Kindern, sagen wir es mal so, es gibt Kinder, denen fällt das nicht schwer, sich schneller anzupassen oder sich für den Stundenanteil des Tages anzupassen und zusammenzureißen und die agieren es anders aus. Und es gibt Kinder, denen fällt das super schwer. Und warum das so ist, das ist multikomplex. Also Kinder sind unterschiedlich in ihren Persönlichkeiten, die sind unterschiedlich in ihren Temperamenten, die sind unterschiedlich in ihren Stressverarbeitungssystemen. Das heißt, wenn man da anfängt zu buddeln, finden wir das, was wir so gerne als Psychotherapeuten als multifaktoriell bezeichnen, so ein Modell. Das ist schön, wenn wir das aufdröseln und erfragen, hilft aber wenig bei der Lösungsfindung.
Genau, und auch der Ausdruck des Problems ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche ziehen sich total zurück, manche werden aggressiv, manche Kinder fangen vielleicht an, wirklich über Tische und Bänke zu gehen oder halten sich nicht mehr an Regeln. Auch das kann tatsächlich aber ein Symptom von einer Schulangst sein, von einem Nichtwohlfühlen. Das ist wirklich unterschiedlich, wie Kinder da reagieren.
Das einzig Gemeinsame ist dabei, ich gehe nicht gern zur Schule oder ich gehe gar nicht mehr hin.
Genau. Und ich gehe nicht gern zur Schule. Das ist ja schon eine fortgeschrittene Art, das auszudrücken. Sowas wie, ja, Schule ist scheiße, das ist alles total doof. Die sind alle blöd, die Klasse ist total doof und die Lehrer sind doof und alles ist blöd. Das ist eine Art und Weise, das auszudrücken, die man so als, ja, Bockigkeit abtun könnte oder als vielleicht präpubertierendes Gehabe oder so oder ja, reiß dich doch mal zusammen. Aber ganz häufig ist das ein Ausdruck eines Umstandes, der für das Kind wirklich schwer zu ertragen ist und wo man auf unterstützende Art und Weise mit umgehen muss, um das Ganze in den Griff zu kriegen.
Wichtiger ist dabei der Gedanke, irgendein Grundbedürfnis meines Kindes ist da nicht befriedigt, nicht gestillt. Und wenn wir von Schule sprechen, ja, dann geht es auch sehr häufig um Beziehung, also Bindung. Beziehung gibt's Menschen, mit denen mein Kind da gut in Beziehung kommt. Also gibt es Freunde, gibt es Lehrer, gibt es andere Mitarbeiter in der Schule, wo ich weiß, mein Kind hatte aber Anknüpfungsmenschen an Beziehung. Fühlt sich mein Kind sicher in der Schule? Also ein Grundbedürfnis nach Sicherheit haben Kinder auch. Wenn sich ein Kind nicht sicher fühlt, da wo es ist, ist es nicht gerne da. Also wenn sich ein Mensch nicht sicher fühlt, da wo er ist, fühlt er sich ja fehl am Platz.
Und ein weiteres Grundbedürfnis bei uns VerhaltenstherapeutInnen heißt das so schön Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Entschuldigung, ich musste kurz mal nachdenken. Das bedeutet so viel wie, fühle ich mich denn hier am richtigen Ort? Habe ich das Gefühl, dass ich hier gewertschätzt werde? Werden mir freundliche Dinge entgegengebracht? Habe ich das Gefühl, dass meine Lehrer mich finden, so wie ich bin? Habe ich das Gefühl, öfter mal was richtig zu machen? Wächst mein Selbstwert hier an diesem Ort oder werde ich einfach eher mal runtergedrückt und niedergemacht oder vielleicht nicht beachtet oder so? Ne?
Man weiß, dass Eltern oft unter Druck geraten, wenn es um das Thema Noten und Leistungen geht. Ja, weil wir die Schulpflicht haben und dann immer irgendwie etwas droht als Konsequenz.
Oh ja, genau.
Aber wie du gerade gesagt hast, also diese Grundbedürfnisse stehen da einfach über allem oder sollten über allem stehen, weil damit ich auch Leistung abrufen kann, muss das andere da sein, sonst können wir keine Leistung abrufen. Das heißt, das ist eng miteinander verknüpft und ja, das gestillte Grundbedürfnis nach Beziehung, Bindung, Zuversicht von außen bekommen, also wertgeschätzt werden, wie Mina gerade gesagt hat, das ist die Grundlage dessen, dass ich erstmal in dem Feld Schule mich aufhalten möchte. Und daraufhin folgt auch ja ein Abrufen der Leistung, was weniger problematisch ist dann.
Und wir würden Eltern immer raten, sich nicht allzu sehr auf die Leistung zu versteifen. Wir sprechen hier von Kindern mit Schulangst und da geht es in aller Linie erstmal darum, dass meine Beziehung zu dem Kind, die Beziehung des Kindes zu mir so stabil ist und als so schützend und auch unterstützend interpretiert wird und empfunden wird, dass das Kind sich erstmal wohlfühlt und erstmal überhaupt das Gefühl hat, mit seinen Ängsten zu mir kommen zu können. Und alles, was mit Leistung zu tun hat, das ist erstmal hinten angestellt. Das kommt dann erstmal wieder dran. Es ist in jedem Fall wichtiger, dass das Kind zu mir kommt, sich von mir verstanden fühlt, auch Lust hat, mir zu berichten, dass es ein Problem gibt, damit auch Hilfe überhaupt stattfinden kann, als dass das Kind sich zusätzlich noch Sorgen macht über seine Leistung und vielleicht denkt, dass es jetzt zu Hause Ärger bekommt, weil es abgesagt ist oder so. Das ist echt nicht im Sinne des Erfinders.
Und wir haben da absolutes Verständnis ja für Eltern, weil ich meine, wir selber haben Kinder in unserem Alltag auch und wie viel Druck das macht, wie schwer das Einfachste ist, nämlich das Aushalten. Also erstmal aushalten, mein Kind hat Angst. Das mit zu ertragen, kostet unfassbar viel Kraft. Und dann hat man noch gar nichts eigentlich gemacht nach außen. Also man trägt es mit. Gleichzeitig ist es, würde ich auch sagen, das Wichtigste, das Bedeutendste. Also diese Sicherheit erstmal zu bieten, in meinem Zuhause habe ich diese Base, die wichtig ist, dass ich gewertschätzt werde, dass ich angenommen werde, dass ich ernst genommen werde, dass es mir nicht gut geht. Weil nicht immer wissen Kinder selbst, warum es denen nicht gut geht. Weil wenn man alles abfragt, in einer Art Fragenkatalog, dann sagen die vielleicht zu allem, ja, nee, ist okay. Lehrerin ist okay. Mitschüler sind auch okay. Also wir nehmen jetzt nicht den Fall an, da gibt es Mobbing oder da gibt es eine schwierige Lehrer-Schüler-Beziehung, sondern wenn alles erstmal okay ist und ich habe trotzdem keine Lust zur Schule zu gehen oder fühle mich sehr unwohl, dann ist das erstmal so. Das heißt, ich nehme das erstmal an und nehme es ernst und die größte Herausforderung ist diese Gleichzeitigkeit von, ich schaffe eine Sicherheitsbasis für mein Kind, kann das mittragen, kann es trösten, es unterstützen dabei, dass es erstmal sich traut zu sagen, ich habe da Sorge und Angst und ich fühle eine Beklemmung oder ich habe körperliche Schmerzen durch dieses Gefühl, was ich da habe. Und dennoch zu sagen, wir gucken darauf, was brauchst du, damit du dich da besser fühlst, damit das besser klappt, damit das früher gelingt, wieder da zu sein.
Und natürlich klingt es auch sehr verführerisch, dem Kind dann alle Probleme aus dem Weg räumen zu wollen und dafür zu sorgen, dass diese Probleme nicht mehr bestehen. Das kann ich total gut nachvollziehen und das ist ein ganz natürliches Gefühl. Hierbei bitten wir aber zu bedenken, dass Kinder natürlich auch ihre Erfahrungen machen müssen und dass es ganz wichtig ist auf dem Weg ins Erwachsenenalter, dass man auch lernt, seine Probleme selbst zu lösen. Und das heißt nicht, dass man ein Kind mit allem alleine lassen soll. Wenn das Probleme sind, die wirklich überbordend sind und wirklich irgendetwas in der Schule ganz und gar nicht stimmt, dann ist es selbstverständlich die Aufgabe der Eltern, da zu intervenieren, Gespräche mit den Lehrern zu führen oder so. Aber ganz generell muss ein Kind auch entweder am Anfang oder auch im Laufe eines Prozesses die Möglichkeit haben, Abwehrkräfte zu entwickeln und die Fähigkeit zu entwickeln, mit einer schwierigen Situation umzugehen. Denn das wissen wir alle, schwierige Situationen gibt's im Leben immer wieder. Und je früher ich lerne, damit umzugehen, umso besser. Und da geht es halt auch nicht darum, jede schwierige Situation von Anfang an direkt auszuschalten und mein Kind vor allem zu bewahren, sondern da geht es halt auch darum zu gucken, okay, das und das ist also gewesen oder so und so ist das Gefühl, lass doch mal gemeinsam überlegen, was können wir machen, damit es dir besser geht? Wie kannst du lernen, damit umzugehen? Was würde dir helfen? Oder vielleicht auch von eigenen Erfahrungen dann berichten und sagen, auch als ich damals in der Schule war, da ging es mir auch manchmal so und so und wenn ich das gemacht habe, war es ein bisschen besser oder dies, ne? Also
genau. Ja, und ich verweise hier freundlichst auf unsere Folge zu Selbstwert und dem Selbstwertgefühl. Und ja, das spielt eine riesengroße Rolle, ob ich Selbstwirksamkeit auch erfahre. Und ja, wie Mila gerade gesagt hat, wenn ich eine Herausforderung gemeistert habe, also wenn ich das Gefühl habe, boah, das ist super schwer, ich spüre es körperlich, wie anstrengend das ist, es löst ganz viel Stress in mir aus, dann ist es wichtig, mit Kindern darüber zu sprechen. Wo spürst du das? Was hilft dir dabei? Wir kommen gleich noch zu den Tipps im Einzelnen, im Praktischen. Aber im Gespräch schon mal zu erfragen, wo spürst du das? Kannst du das in Worte fassen? Kannst du das zeichnen? Kannst du das malen? Wie kann ich erfahren, was das mit dir macht, um daraus zu entwickeln? So, wie bearbeiten wir das? Wie schauen wir, was du brauchst, damit du das schaffst? Und diese Zuversicht oder dieses, ich traue dir zu, dass du das kannst. Ne? Gesetz ist dem Fall, es ist nichts Großes, was man auf Erwachsenenebene lösen muss. Ist das von Kindern zu schaffen? Also erstmal müssen Erwachsene, das glaube ich, als Haltung entwickeln. Mein Kind kann das bewerkstelligen, wenn ich es dabei unterstütze. Das heißt, es braucht ein bisschen Unterstützung und nicht die Abnahme davon.
Genau, das ist ein großer Unterschied, ne? Und wenn das Kind zum Beispiel sagt, ja, aber ich traue mir das nicht zu, ich glaube nicht, dass ich das kann, dann wirklich zu sagen, du musst nicht alles auf einmal können. Ne? Ganz kleine Schritte, die sogenannten Baby Steps. Wir machen ganz kleine Schritte, was könnte das erste sein, was könnte das zweite sein? Und ich glaube, so fühlt sich ein Kind dann auch wirklich ernst genommen und lernt eben auch, dass es eine Fähigkeit ist, die man entwickeln kann, mit Problemen umzugehen. Das ist nichts, womit man geboren wird. Viele Menschen lernen das im Laufe ihres Lebens, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und das ist ein super Skill, den man natürlich seinem Kind auch wünscht. Und daher ist das, glaube ich, genau der richtige Weg. Wie kann man mit solchen Situationen eben umgehen?
Ja, dadurch wird man widerstandsfähiger. Und ich glaube, um diesen Teufelskreis entgegenzuwirken oder dem zu entkommen, ist zunächst wichtig, auf Elternebene zu schauen, was brauche ich, damit ich diese Haltung habe, damit ich das ausstrahle. Wenn ich mit gestresst bin, wenn ich mit Angst habe, wenn ich mitleide, dann strahle ich auch das aus. Das heißt, in erster Linie sollte ich auf meine Grundbedürfnisse auch schauen, damit ich was davon abgeben kann. Also damit ich was von dieser Kraft, die ich dann habe, im besten Fall auch was übertragen kann und nicht die Angst und den Stress übertrage.
Genau, das ist total wichtig, ne, dass man als Elternteil oder als Bezugsperson erstmal gut bei sich guckt und dann, ne, je stabiler ich selbst mit etwas bin, umso besser kann ich eben auch nach außen agieren damit.
Die zweite Gruppe der Erwachsenen, die ja sowohl beteiligt sind, einfach beim Thema Schule, als auch HelferInnen sein können für Kinder und Jugendliche, sind Lehrkörper oder alle Menschen, die in der Schule arbeiten. Und ich könnte ausholen und auf die soziologische Ebene gehen und das oder die Institution Schule jetzt hier auseinandernehmen, oder wir könnten das. Allerdings müssen wir uns kürzer fassen. Das heißt, natürlich haben wir super viel Kritik an der Institutionsschule, wie auch ganz viele Lehrkörper selbst. Also uns ist durchaus bewusst, dass die Zeit knapp ist, die Mittel knapp sind, dass ganz viele verschiedene Baustellen da sind, für die auch LehrerInnen nichts können. Das ist uns wirklich bewusst.
Die Sache mit der Inklusion, die ja irgendwie regelmäßig gründlich schief geht, mit Verlaub, wenn ich das so sagen darf, wo auch viele Lehrer sagen, ja, ist ja im Prinzip eine tolle Sache, aber wie setze ich das jetzt um?
Absolut, die Psychohygiene von an der Schule tätigen Menschen lässt zu wünschen übrig. Also, dass sie die Möglichkeiten haben zum Austausch, zu Fortbildungen, zu Achtsamkeit, um Umgang mit Stress in der Schule. Also LehrerInnen sind wirklich vielen, vielen Risikofaktoren, Gefährdungen ausgesetzt. Das ist gar keine Frage.
Und viele Lehrende klagen auch selbst darüber, dass sie im Studium wirklich ganz wenig nur gelernt haben über irgendwelche psychischen Schwierigkeiten, über eben sowas wie Schulangst, über eigentlich Alltägliches, was einem begegnet. Ne? Also ich möchte gar nicht erst anfangen bei Neurodivergenz, also ja, ADHS, ja. Autismus, Dinge, die eben vorkommen oder überhaupt alles, was in irgendeiner Form mit etwas anderem als Information in einen jungen Menschen bringen zu tun hat. Hören wir ganz häufig, dass sie sagen, Mann, das haben wir im Studium einfach nicht gehabt.
Richtig. Also wir fühlen mit euch.
Genau, liebe Lehrer.
Dennoch, ja. Genau, also ein Hoch auf die LehrerInnen, die uns auch tagtäglich begegnen, die wirklich eine fantastische Arbeit leisten, die nicht ohne ist. Umso wichtiger, dass wir das jetzt runterbrechen auf das Wichtigste, und zwar die das Bewusstsein, sich darüber bewusst zu werden, welche Verantwortung man mitträgt. Und die tragen alle mit. Alle Erwachsenen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, tragen mit Verantwortung.
Und wie man diese Verantwortung eben auch umsetzen kann. Ne? Wie kann ich dieser Verantwortung Gestalt verleihen? Wie gestalte ich eine Klasse? Wie gehe ich mit dieser Bande an Kindern oder Jugendlichen um, die jetzt in meine Obhut gegeben sind? 30 auf einmal in der Regel. Und da gibt es, glauben wir, doch eine ganze Menge Dinge, die man tun kann.
Absolut. Wir möchten motivieren. Also, ihr habt einen riesengroßen Einflussbereich. Und zwar immer dann die Gruppe, die gerade vor euch sitzt an Schülern. Habt ihr da... Die hören euch zu, die sind wie Schwämme, die warten darauf, Dinge aufzusaugen. Und die wichtigste Grundlage dessen ist Beziehung. Bitte baut Beziehung zu euren Schülern auf.
Super wichtig. Wenn ich an meine Schulzeit denke, ich weiß da noch ziemlich viel von, die Lehrer oder überhaupt das Lehrpersonal, an das ich mich erinnere, das sind diejenigen, die eine Beziehung zu uns hatten. Und das muss nicht heißen, dass wir gemeinsam Eis essen waren oder irgendwas. Aber diejenigen, wo man wirklich das Gefühl hatte, okay, ich habe hier eine dreidimensionale Person vor mir. Diese Person ist irgendwie greifbar und ist nicht einfach nur hier, um irgendwas runterzurattern und um irgendwie, keine Ahnung, den Zweiten Weltkrieg an die Tafel zu schreiben oder sowas, sondern wo man eben wirklich auch weiß, okay, hier gibt es einen echten Austausch.
Das ist einfach so oft statistisch erhoben, untersucht, dass es lebt von der Beziehung, die man spürt in seinem schulischen Alltag, ob man gerne zur Schule geht. Und dabei kann man schlechter sein in Mathe oder Deutsch oder Englisch oder besser sein in Physik oder Bio oder wie auch immer. Es kommt darauf an, welche Lebenserfahrungen man macht, wenn man auf der Schule ist. Und da ein riesengroßer Anteil auf Lehrer zurückfällt, ist es umso wichtiger. Und das kann wirklich dabei anfangen, dass man sich ein bisschen schlau macht und ein bisschen Feingefühl hat, worüber reden gerade die Kinder in der Altersgruppe, die mir so begegnen. Also wenn das in der Grundschule ist, gibt's gerade irgendwie Karten, die in sind, dann kann ich darüber mit denen sprechen. Gibt's gerade irgendein Spiel, was total in ist, dann mache ich das zum Thema. Also ich informiere mich über die Themen, die lebenswichtigsten Themen dieser Altersgruppe.
Genau. Weil die Roblox, Minecraft.
So, das sollte alles allen Lehrern jetzt etwas sagen.
Ja, genau.
Und ja, auch TikTok, auch Instagram. Ich weiß, also da rollen viele Erwachsene die Augen, aber es ist Thema.
Das ist die Lebenswelt der Kinder und Jugendliche. Da führt einfach kein Weg dran vorbei.
Und es baut Beziehungen auf. Wenn man total entfernt ist von den Lebenswelten der Kinder, mit denen man zu tun hat, ist das super schwierig. Ich denke, das ist nicht ein Auskriterium. Wenn man offen und humorvoll dazu steht, sind sie großartig darin, einen zu belehren, auch in den Themen. Also sie genießen es, auch da die Experten zu sein, wenn man das zulässt. Also kurzum, es kommt darauf an, Beziehungen aufzubauen. Und wenn man weiß, ich habe in der Klasse 1, 2, 3 Schulkinder, die mit Schulangst zu tun haben, wenn man den Austausch nämlich mit Eltern hatte und das erfahren hat, bitte das im Hinterkopf behalten. Und dann ist es umso schöner, wenn man dann einfach nur kurz Beziehung aufnimmt, wenn dieses Kind morgens es doch in die Schule geschafft hat und sagt, wie schön, dass du da bist, ohne eine riesengroße Welle zu machen. Auch das ist kontraproduktiv. Also eher ein, ich sehe dich und beziehe dich mit ein. Und das kann auch über, kannst du mir bitte helfen und diese Zettel hier austeilen? Kannst du bitte mal da mitschauen? Ich suche etwas. Also auch Dinge konstruieren ruhig, aber dieses Kind mit in Verantwortung nehmen und damit auch spiegeln, du bist Teil dieser Gemeinschaft und du bist wichtig.
Ich würde sogar nochmal, also noch eine weitere Stufe runtergehen. Das sind so kleine, einfache Dinge, keine Ahnung. Geh auf irgendeine Verkaufsplattform und kauf dir 100 schöne Halbedelsteine für 15 Euro, keine Ahnung. Und dann hat man halt ein Körbchen da stehen und jeder, der Geburtstag hat, darf sich den schönsten Stein aussuchen. So Kleinigkeiten, ne, die einfach so ein bisschen miteinander so kreieren.
Genau, bevor wir jetzt hier auf jede Altersstufe eingehen. Also es gibt immer für jede Altersgruppe etwas, was ein gemeinsamer Nenner sein kann. Also ob es die Edelsteine sind, ob es eine Pokémon-Karte ist oder ein Spiel, ob es ein Roblox-Spiel ist und mir die Charaktere vielleicht irgendwie bekannt sind, aber noch nicht so richtig. Und ich frage mal die Klasse, was sie dazu erzählt.
Genshin Impact.
Genau, ist euch das ein Begriff? Anime, ist euch das ein Begriff?
Ja.
Also die Musiker, die TikToker, die YouTuber dieser Welt, all diese Dinge dürfen Themen sein. Und das ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt, weil natürlich gibt es auch Schüler, die da auch eher so ein bisschen abseits stehen und das nicht so cool finden. Man erfährt aber auch das erst, wenn man über unterrichtsferne Inhalte spricht. Also nicht immer nur über das Fachsimpelt, was man da unterrichtet. Weil Kinder sind natürlich auch da für den Matheunterricht oder Deutschunterricht oder. Aber das ist deren Lebenswelt und Lebensumfeld. Und sie finden da als Personen statt und nicht nur als Schüler eines bestimmten Faches.
Genau, und auch in der Schule. Das ist ja alles Lebenszeit. Also die Kinder in der Schule verbringen und so viel mittlerweile. Und natürlich muss man, wenn man 8 Stunden irgendwo ist oder selbst wenn es nur 6 Stunden sind, muss ich da in irgendeiner Form die Idee haben, dass ich mich da wohlfühlen kann. Ansonsten ist das natürlich eine reine Quälerei. Und diese ganze Beziehungsgeschichte ist einfach etwas, was massiv dazu beiträgt, dass Kinder sich willkommen fühlen an einem Ort. Und Jugendliche natürlich auch.
Genau, und deine Offenheit bewahren für den Austausch miteinander. Also es ist enorm wichtig, dass Eltern und die Lehrkörper zusammenarbeiten als Helfer für dieses Kind. Und ich finde, da ist der Einfluss wirklich riesengroß, den man hat.
Dann kommen wir doch mal zu den Tipps und Tricks und dazu, was man im Einzelnen tun kann, um einen Schulbesuch vielleicht zu erleichtern, wieder möglich zu machen und um Ängste zu nehmen.
Genau, wir nehmen jetzt an, wir haben eruiert, was ist die Angst, also wenn es eine ganz klar bezeichnete Angst gibt. Wenn ihr euch zurückerinnert, ganz an den Anfang der Folge, da haben wir ja so einen kleinen Überblick gegeben, welche Ängste es so geben kann, die als Grund für die Schulangst oder das Nichtbesuchen der Schule vorliegen. Da kann man dann schauen, kann man das lösen? Also ist das auf Erwachsenenebene zu lösen? Zum Beispiel, wenn der Schulweg ein Thema ist, kann man überlegen, geht dieses Kind dann gemeinsam mit anderen Kindern den Schulweg oder begleitet ein Elternteil das Kind erstmal eine Weile auf dem Schulweg oder fährt es sogar hin? Also wir gehen davon aus, wir wollen auf jeden Fall als oberste Priorität den Schulbesuch,
dass das Kind in die Schule geht, genau.
gewährleisten. Also, dass das Kind in die Schule geht. Also versuchen wir zu schauen, wie können wir das lösen, wenn es etwas klar Benanntes gibt. Wenn es eine Angst vor dem Vortragen gibt zum Beispiel, kann man mit den Lehrern ja besprechen, dass das Kind es nicht alleine machen muss, sondern zu zweit oder in einer Gruppe.
Eine Möglichkeit ist natürlich auch, es nicht vor der gesamten Klasse vorzutragen, sondern dann eben mit dem Lehrer alleine oder der Lehrerin, ne? Oder dass man eben eine Freundin noch mit dabei hat oder so.
Genau, bis hin zu, dann gibst du es halt erstmal schriftlich ab und wir üben das mal, wenn sich die Situation ergibt. Also vielleicht als Voraussetzung, nicht versteift auf dem starren Plan bestehen wäre super. Auf der kinder-jugendlichen Ebene wäre natürlich toll, wenn man sich traut, das zu sagen. Also wenn man sagt, ich gehe eigentlich gerne zur Schule, aber das und das fällt mir schwer. Und wenn Kinder und Jugendliche das nicht benennen, ist es wichtig, als Eltern da sensibel für zu sein. Und ein Tipp, Kinder und Jugendliche vor allem, erzählen Dinge eher beiläufig als in einem direkten Gespräch. Also eher so, wenn man zusammen was kocht oder etwas aufräumt, also eher so nebenher, weil sie oft genug auch beschämt sind, weil Angst als Primäremotion, also die Emotion, die man hat, schwer auszuhalten ist und man das manchmal auch selber total bescheuert und banal findet, sagt man es dann auch nicht. Ja, man traut sich das nicht. Oder es ist einfach irgendwie so, dass man denkt, boah, nee, dann reiten die Eltern ewig drauf rum. Das will man dann auch nicht. Von daher ist es da auch nett, wenn man eher was gemeinsam unternimmt, also Zeit gemeinsam verbringt und das dann vielleicht eher so nebenher
einfließen lässt.
Und da vielleicht sich zu trauen in kleineren Zwischenschritten. Also ich traue mich vielleicht erst auszuprobieren, dem Lehrer das alleine vorzustellen, mein Thema. Oder ich versuche mich erst in den Fächern zu melden, die mir leichter fallen, bevor ich mich jetzt da melde, wo ich denke, boah, der Lehrer ist so streng.
Schön wäre natürlich auch, ich weiß, das ist nicht immer machbar, liebe Lehrenden, aber das, wenn es in der Klasse tatsächlich echt strikte Regeln gibt. Wie oft höre ich, dass das Verhalten, wenn Leute etwas vorstellen oder noch schlimmer im Sportunterricht etwas vormachen oder so, dass das Verhalten einfach der anderen unter aller Kanone ist und es überhaupt kein Wunder ist, dass dieses Kind oder Jugendliche keine Lust mehr hat, das nochmal zu machen und davor Angst hat. Das wäre so schön, wenn es die Möglichkeit gäbe, da ganz klar Position zu beziehen und zu sagen, hey, sowas läuft hier überhaupt nicht in dieser Klasse.
Absolut. Und bitte schnell eingreifen. Also auch nicht, irgendwie ist ja nicht so schlimm und wart doch ab und so weiter. Wie viele Schüler uns da begegnen, die da wirklich große Sorge vorhaben und die sagen, Lehrer haben das mitbekommen und nicht reagiert.
Genau. Und es läuft auch nicht mit, ja, dann hör doch nicht hin. Doch, das ist nicht in Ordnung, wenn sowas passiert. Also das
ist absolut verletzend.
Die Leute, die da, ich nenne sie jetzt mal Täter sind, das sind diejenigen, die ihr Verhalten einfach korrigieren müssen und nicht die Leute, die Opfer des Ganzen sind.
Absolut. Und man ist da so, finde ich, auch hoch vulnerabel in der Zeit. Und das sitzt sehr tief. Also wenn wir mit Eltern sprechen, hören wir, wie tief das sitzt, nämlich bis ins Erwachsenenalter sitzen diese Verletzungen. Bitte, bitte diejenigen, die da Verantwortung tragen und das mitkriegen, reagiert sofort.
Wenn wir uns jetzt mal den Kleineren zuwenden, den Grundschülern oder auch so die ersten Klassen der weiterführenden Schule, da ist es häufig hilfreich, wenn man zum Beispiel etwas mitgibt. Für manche kann das zum Beispiel ein Duft sein, zum Beispiel so ein ätherisches Öl, wo man dann zu Hause so ein bisschen sich das so zurechtmacht und sagt, okay, das ist jetzt dein Mutduft und wenn du daran riechst, dann geht's dir schon viel besser, wenn man sich da so ein bisschen was ausdenkt. Oder für manche kann es ein Fidget-Toy sein oder auch eine Playmobil-Figur oder irgendetwas anderes, was etwas symbolisiert. Ein Talisman, ne? Nennen wir es mal Talisman, auf welche Art auch immer.
Da gibt's auch schöne Imaginationsübungen, dass man das quasi belegt damit. Also man kann auch zu Hause sagen, wir üben das jetzt, stell dir vor, du hättest einen Mutanzug, den du dir morgens anziehst. Wir malen den vielleicht oder wir suchen den raus und gucken uns an, welche SuperheldInnen-Anzüge es so gibt. Und dann soll man sich morgens vorstellen, jetzt ziehst du den an und gehst damit raus. Wie fühlt sich das an für dich? Und dann kannst du vielleicht auch ein Figürchen mitnehmen, was dich daran erinnert, dass du diesen Mutanzug jetzt trägst. Also da ist es sehr schön, mit so Vorstellungen zu arbeiten und zwar immer in Richtung mutmachend und nicht mit keine Angst habend, weil es ist leichter, hin zu etwas sich vorzustellen und zu orientieren, als dass etwas weggenommen wird.
Da können wir auch noch etwas Hirnphysiologisches zu beitragen. Und zwar geht es um die sogenannte Neuroplastizität. Das heißt, das Gehirn ist bis ins ganz hohe Alter dazu in der Lage, neue Bahnen, neue Nervenbahnen zu entwickeln. Das ist natürlich im Kindesalter enorm ausgeprägt. Das passiert in Höchstgeschwindigkeit in jeder Sekunde, aber auch später passiert das noch. Und da geht es darum, dass bei diesen Visualisierungsübungen, wenn ich mir etwas so fest vorstelle und mir einen guten Ausgang vorstelle und mir den Mut vorstelle, dann sind das genau die Autobahnen im Gehirn, die eben auch ausgebaut werden. Also alles, was benutzt wird, das wird halt auch mehr ausgebaut. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir das tatsächlich als Imaginationsübung vorstelle, einen guten Ausgang einer Geschichte und den Mut und alles, was positiv ist, werden genau diese Erwartungen halt auch fester ausgebaut.
Ein plastisches Beispiel dafür kann sein, womit wir auch arbeiten, auch in der Verhaltenstherapie, könnte sein, dass wir uns anschauen, welcher Angstgedanke ist da. Und der Angstgedanke kann zum Beispiel sein, wenn ich etwas vorlese, dann lachen die anderen und denken, ich bin dumm. Und wir gucken dann, wie kann man diesen Gedanken umstrukturieren? Also wie kann man einen Mutgedanken stattdessen versuchen zu denken? Und das fängt an mit Versuchen. Man muss sich das auch noch nicht glauben, weil die Angst wurde offensichtlich schon gebahnt als Gedanke. Wir bahnen dann aber einen Mutgedanken. Und dann können wir uns vorstellen, dass wir sagen, wenn du den Anzug anziehst in deinem vor deinem inneren Auge oder die Figur mitnimmst oder das Armband trägst oder den Ring oder den Stift. Also man kann den Kindern egal was mitgeben, was die hier den ganzen Tag auch anschauen.
Oder so einen kleinen Zauberspruch, so einen inneren.
Genau,
oder so, ne?
Dass man sich das vorstellt. Und dann kann man den belegen mit dem Gedanken, und wenn die anderen auch lachen, kann ich das trotzdem ebenso gut ich kann. Oder ich habe es geschafft, mich zu melden und vorzulesen und das ist schon viel wert oder das ist schon toll. Also wir formulieren oder am besten ist es, wenn das Kind es formuliert. Also lassen Sie das Kind formulieren. Was ist der Mutgedanke? Wenn es jetzt eine Mutstimme gäbe oder ein Menschen oder eine Figur, die sehr mutig ist aus den Augen der Kinder, was würde diese denn sagen? Dass die so ein bisschen weg von sich, das nennt sich externalisieren, das ist viel einfacher für Kinder, weil es nicht so beängstigend und gefährdend ist. Es ist leichter, sich hineinzuversetzen in Figuren. Also auch alle Geschichten, die mit Mut, Tieren oder Figuren zu tun haben, sind für Kinder super geeignet, weil sie sich da hineinversetzen können. Und dann können die diese Sätze oder diese Gedanken benutzen und als ihren Mutgedanken mitnehmen und sich den wiederholen, 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 weil durch Wiederholung lernt man um. Durch Wiederholung, so wie Mila gerade gesagt hat, passiert nämlich genau mittels der Neuroplastizität, dass sich neue Verknüpfungen bilden. Und dann ist das dann eben die Verknüpfung. Das dauert ein bisschen, da braucht man Geduld, das auch den Kindern sagen, das passiert alles nicht sofort, aber je stärker man das wiederholt und immer wieder macht, desto eher wächst das und dann ist das eher der Mut, der über allem steht. Und wir würden auch weggehen von, wir wollen, dass die Angst weg ist, weil das ist nicht sinnvoll. Mhm. Angst ist wichtig, es ist ein wichtiges Alarmsystem. Es ist da einfach ein bisschen sensitiver und zu stark ausgebildet und zwar so, dass es einem im Weg steht. Und wir wollen nur den Teil nicht haben.
Und wichtiger als eine Angst komplett wegzukriegen, ist es zu lernen. Angst ist ein Hinweis erstmal. Ne? Angst ist ein Gefühl, das wie jedes andere Gefühl eine Existenzberechtigung hat. Und Angst macht mich erstmal darauf aufmerksam, dass ich glaube, mein Organismus glaubt, hier ist eine potenzielle Gefahr da. Also kann ich die Situation vielleicht ein bisschen auseinandernehmen und feststellen, okay, ist da denn wirklich eine Gefahr? Diese sozialen Ängste, die kommen aus der Steinzeit tatsächlich. Für Steinzeitmenschen war es das absolut Schlimmste, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, weil das den sicheren Tod bedeutet hat. Man verhungert, man erfriert, man wird gefressen. Und diese Ängste, die sind heute noch genauso groß wie die früher. Was sich allerdings verändert hat, ist eben die Welt, in der wir leben. Das heißt, die wahre Gefahr, die das birgt, wenn Leute mich vielleicht nicht leiden können, ist ja nicht mehr die gleiche, wie sie damals mal war. Sie wird aber vom Körper teilweise noch genauso interpretiert. Und darum sind diese sozialen Ängste so super, super, super doll. Und darüber kann man eben auch sprechen und sagen, ja gut, aber wenn die jetzt heute über dich lachen, dann heißt das eben nicht, dass du jetzt zu Fuß durch die Eiszeit laufen musst und zusehen musst, wie du überlebst, sondern das bedeutet eben einfach nur, dass du mit einer Situation jetzt eben umgehen musst. Das ist zum Beispiel etwas, was wir in den Therapien auch machen. Also ich rede dann zum Beispiel häufig mit meinen Kids hier über die sogenannte Steinzeit-Security, die eben da die alle Alarmanlagen und Angstsysteme und so anwirft. Und dann sprechen wir eben darüber, wo die Unterschiede sind. Dass dieses System ein ganz altes System ist, was halt noch so funktioniert, was aber heute vielleicht manchmal doch ein bisschen lästig ist und eigentlich vielleicht auch gar nicht mehr so nötig. Und so kann man das alles ein bisschen relativieren.
Genau, das auch auf die Realität hin überprüfen. Und vielleicht ist da die wichtigste Info, du bist nicht deine Angst. Und das machen wir genau mit diesen Gedanken. Also du kannst einmal dir den Angstgedanken denken, du kannst dir aber auch den Mutgedanken denken. Ach guck, das heißt, du bist ja nochmal unabhängig von den Gedanken und kannst das eine oder das andere denken. Was fühlt sich besser an? Und wir lassen dann das auch wirklich einmal so durchlaufen im Rollenspiel auch. Wir denken jetzt das eine, wie fühlt sich das an im Körper? Dann denken wir mal das andere probeweise. Und wie fühlt sich das denn an im Körper? Macht das eher, dass man denkt, ich bleib zu Hause und beweg mich nicht? Oder macht es eher eine Motivation in Richtung, na gut, dann versuche ich's. Ich überlebe es ja vielleicht doch.
Und das ist zum Beispiel auch etwas, was sich feststellen lässt, wenn ich aufgeregt bin, also positiv aufgeregt, weil jetzt gleich die Achterbahn dran ist zum Beispiel, dann ist das im Körper genau das Gleiche, was passiert, als wenn ich Angst vor etwas habe. Nur die Bewertung ist halt eine ganz andere. Und die Bewertung ist immer wirklich ein Schlüsselmoment, daran zu arbeiten, dass die Bewertung eben nicht apokalyptisch und bedrohlich ist, sondern, wie wir es jetzt gerade schon dargestellt haben, einfach relativ ist. Also wenn ich ein Dachboden mit einer Leiter sehe, dann kann ich natürlich darüber nachdenken, dass da oben alles voller Monster ist. Ich kann aber auch darüber nachdenken, wie cool das wird, alte Kisten auszupacken, zu gucken, was da für Andenken drin sind, Schätze zu finden. Geht halt beides.
Genau, und als Mensch, der da diesen Angstgedanken dann hat und das dann so abgespult wird, dass der Körper so stark reagiert, direkt mit Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, stehe ich dann da und spüre das. Das heißt, Kinder haben ihre Wahrnehmung und die lässt man denen bitte, weil die auch richtig ist. Das fühlt sich an als Bauchschmerz oder als Kopfschmerz und das spürt man. Und dann der zweite Schritt der Bewertung, wie Mina gerade gesagt hat. Also zu sagen, was bedeutet das jetzt für mich? Okay, ich spüre Bauchschmerzen, es liegt ein aufregender Tag vor mir. Und ein aufregender Tag ist ja nochmal was völlig anderes
als ein bedrohlicher,
gefährlicher, angstmachender Tag. Also das zu benennen oder benennen zu lassen, wo spürst du etwas und es auch stehen zu lassen. Weil die Kinder spüren das, die fühlen das, die nehmen das wahr und das ist in Ordnung und das ist auch so genau richtig. Die Frage ist, was macht man damit? Und da ermutigen wir dann Kinder in der Verhaltenstherapie dann, das umzubewerten, also anders zu bewerten. Die Wahrnehmung, die sie haben, weil die führt letztendlich zu einer anderen Konsequenz. Die führt nämlich dazu, dass ich es doch wage, das Haus zu verlassen, den Schulweg auf mich zu nehmen, in die Klasse zu gehen, wo auch der Blöde da sitzt und vielleicht mich auslacht. Und ich denke mir, ich mach's trotzdem, weil ich möchte hier sein. Also wir versuchen zu ermutigen, wir ändern jetzt hier nicht die Schule, nicht die Klasse, nicht deine Mitschüler, nicht deine Lehrer. Das, was du tun kannst, und das ist eine Menge dennoch, ist die Kontrolle zu haben über deine Bewertungen und wie du was damit machst. Das ist das, was wir im Einzelnen dann mit dem einzelnen Kind machen.
Genau, da gibt es so ein ganz tolles Dreieck, Also ich mache das mit all meinen Patienten, du bestimmt auch. Da geht es um Denken, Fühlen und Handeln. Und das ist, also ne, an jeder Ecke steht ein Wort quasi. Das, was ich denke, das beeinflusst zu 100%, was ich fühle. Das, was ich fühle, beeinflusst das, wie ich handle, wie ich mich verhalte. Und umgekehrt beeinflusst es sich halt in jede Richtung. Das heißt, idealerweise kann ich zuerst an den Gedanken drehen, ne? Und kann mir halt
genau
überlegen.
Das Gefühl kann ich nicht an- und ausschalten, wie ich lustig bin, sondern das ist ja erstmal da.
Genau, aber die Gedanken, da kann ich halt rangehen. Deswegen ist es, wir sind ja auch sogenannte kognitive Verhaltenstherapeuten. Das heißt, der Gedanke ist immer ein großes Ding. Ja, und so fangen wir halt an, die Dinge umzubewerten. Und dann ändern sich eigentlich meist die Gefühle und dann eben auch die Handlungen direkt mit.
Genau, was es braucht, ist halt Geduld.
Also absolut.
Geduld und Zuversicht, es ist machbar, es ist zu schaffen. Dennoch gibt es Menschen, bei denen das, wenn man das zu Hause mit seinen Kindern macht, nicht ausreicht. Also wenn man merkt, es ist nicht mal, es ist nicht damit getan, dass man das jetzt einmal besprochen hat, überlegt hat, die Kleinigkeiten versucht hat schon umzusetzen, die wir gerade eben so erwähnt haben, dann bitte nicht lange warten. Bei diesem Thema ist es super wichtig, ja, wie bei allen Ängsten, hilft Vermeidung nicht. Im Gegenteil, sie hält es aufrecht. Das heißt, sich da nicht auseinanderzusetzen, trägt eher dazu bei, dass das Problem größer wird. Früh sich trauen, sich Hilfe zu suchen. Also das Erste wäre das Gespräch mit den Lehrern in der Schule. Dann gibt es die Anlaufstellen manchmal in Schulen über Schulpsychologen oder Schulsozialarbeiter. Dann gibt es den schulpsychologischen Dienst in jeder Stadt und Erziehungsberatungsstellen und natürlich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Das heißt, es gibt verschiedene Stellen, die man anlaufen kann. Ja, wir wissen, die Therapieplätze sind rar und es dauert lange. Aber wie gesagt, es gibt die anderen Stellen, die man schon im Vorfeld aufsuchen kann. Und dann würde es vielleicht doch zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten gehen und der würde sich das dann alles nochmal genauer anschauen.
Und gerade bei sozialen Ängsten, auch wenn das jetzt erstmal ein bisschen kontraindiziert klingt, ist Gruppentherapie wirklich ein tolles Ding, das einen großen Wirkfaktor hat. Denn gerade wenn ich Angst davor habe, mich vor anderen Leuten zu äußern, mich vor anderen Leuten vielleicht, ich sag mal, zum Hans Wurst zu machen oder so, gerade dann ist es ja umso wichtiger, dass ich in diese Situation komme, in einem geschützten Rahmen und genau das üben kann. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel in eine Praxis gerate, die eben Gruppentherapie anbietet und mein Kind sagt, naja, auf gar keinen Fall in eine Gruppe, dann lohnt es sich allemal zu sagen, hey, hör mal, gerade das könnte jetzt genau richtig für dich sein.
Probier es einmal aus und dann kannst du immer noch entscheiden. Und das lässt oft so ein bisschen Luft, dass man sagt, okay, ich kann auch Nein sagen.
Genau.
Und dann stellt man fest, das war doch ganz nett. Weil da natürlich die anderen dasselbe Problem haben.
Genau.
Und man fühlt sich dann nicht so ganz allein. Und ja, wenn es nicht das Problem ist oder man weiß es nicht oder es ist von allem ein bisschen, dann gucken Diagnostiker, also Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten auch auf die gesamte Bandbreite, die es sonst sein könnte. Also man guckt sich alle Ängste einmal an, man macht eine Intelligenztestung, um zu schauen, ist das Kind unter- oder überfordert, ist es angemessen beschult. Man guckt sich an, gibt es Schulteilleistungsstörungen, Konzentrationsstörungen. Ja, man guckt sich diagnostisch alles an, um ja das genauer eingrenzen zu können, was erschwert es diesem Kind, am schulischen Leben teilzunehmen. Weil eins ist klar, kein Kind macht das einfach so oder es passiert einfach so, dass es nicht Teil dessen sein möchte.
Wenn es um wirklich starke Schulangst und auch um Schulabsentismus, also um das Nicht-Hingehen zur Schule geht, möchte ich auf jeden Fall nochmal anmerken, dass es sehr sinnvoll sein kann, auch Neurodivergenz zu überprüfen. Hat mein Kind ADS, ADHS oder vielleicht auch eine Autismus-Spektrum-Störung? Ich will es nur einmal sagen, damit es nicht übersehen wird. Denn Kinder, die wirklich nicht zur Schule gehen, die wirklich einen Schulabsentismus haben, da findet man überdurchschnittlich häufig eben eine Störung aus diesem Bereich. Das muss also auf jeden Fall mit abgeklärt werden. Also, oder auch Jugendliche natürlich, ne? Häufig fällt sowas ja auch erst später auf. Also erst, wenn es in die weiterführende Schule geht oder so. Ja.
Ich denke, jetzt haben wir euch einen kleinen Rundumschlag über das Thema, mein Kind hat Angst vor der Schule.
Genau.
Gegeben.
Da gibt es natürlich einfach so viel noch zu sagen und ihr seid, wie gesagt, herzlich eingeladen, uns zu schreiben. Und ohne, dass sich jetzt Dinge doppeln, kann man ja auch dieses Thema nochmal aufgreifen, wenn...
Ne? Absolut. Gebt uns gerne Rückmeldungen, wenn ihr zu einem dieser Bereiche mehr wissen wollt. Natürlich machen wir das eine oder andere sowieso noch, aber wir finden das wirklich toll, einmal den Austausch zu haben und zum Zweiten auch einfach zu erfahren, haben wir was übersehen und möchtet ihr einfach mehr wissen zu einem Bereich? Ja. Also sehr, sehr gerne seid eingeladen. Wir freuen uns darüber.
Absolut.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Hadi, tschüss. Hadi, tschüss.